diesem kleinen Flyer, in diesem kleinen Traktat, das wurde, der Text wurde durch Karikaturen irgendwie unterstrichen. Und vorne auf dem Traktat war das Bild eines Mannes im Anzug. Der hatte eine Aktentasche in der Hand. Und ganz offensichtlich war er im Begriff, ins Büro zu gehen. Und er war eigentlich auch sehr zuverlässig. Er war immer da. Er war pünktlich. Er fehlte nie. Na, vielleicht war es ein Beamter. Da hat man das häufiger wahrscheinlich, ja? Und bevor er sein Zuhause verließ, hatte er natürlich auch die Zeitung gelesen, weil er wollte eigentlich auch immer wieder auch auf dem Laufenden sein, was in der Politik, in der Gesellschaft alles so passiert. Und dann hatte er natürlich sein Programm, seine Routine. Zweimal im Jahr ging dieser Mann zum Arzt, um sich gründlich untersuchen zu lassen. Und er war auch ein unterhaltsamer Mensch, mit dem man gerne zusammen war, weil er hatte immer ein paar gute Witze auf Lager. Dann aß er auch sehr viel frisches Obst, weil er wusste, das ist sehr gesund und natürlich, weil es ihm auch gut schmeckte. Und sonntags morgens ging er mit seinen Freunden zum Golfplatz. Und dann hatte er sich natürlich auch angewöhnt, mindestens 8 Stunden am Tag zu schlafen. Und sein Lebensstil war auch eigentlich vorbildhaft. Er hatte nie geraucht, Alkohol war nie ein Problem für ihn und er hat auch nie seine Beherrschung verloren. Nun, er liebte es auch zu wandern, weil er gerne an der frischen Luft war. Und er war wirklich auch ein reinlicher Typ und achtete sehr auf körperliche Hygiene. Tägliche Gymnastikübungen, wahrscheinlich war der auch in irgendeiner Muckibude regelmäßig auch angemeldet als Mitglied oder was auch immer. Das war für ihn ganz obligatorisch, um einfach fit zu bleiben. Und eigentlich fühlte sich dieser Mann fit, um mindestens 100 Jahre alt zu werden. Am Donnerstag ist seine Beerdigung. Er hatte einen einzigen Fehler. Sein einziger Fehler war, er hat Gott vergessen. In all seinen Routinen. Er hatte Gott vergessen. Seht mal, er lebte so, als ob die Welt alles wäre. Und jetzt, nachdem er gestorben war, befindet er sich in der Gesellschaft von Leuten, die allesamt nach dem Motto lebten, das von dem Propheten Jeremia folgendermaßen formuliert wurde. Jeremia 8, Vers 20, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Das heißt so viel wie mit anderen Worten, das Leben ist vorbei und wir sind verloren. Also dieser Mann, der lebte ein rundum zufriedenes Leben und er schien so, als wäre das Streben nach Erfüllung und nach Befriedigung alles, was in seiner Bedeutung hatte. Aber er hatte Gott vergessen. Und deswegen hier nochmal diese Frage an euch. Machst du vielleicht denselben Fehler wie dieser Mann? Deinen einzigen Fehler? Nun, dieser Mann, der führte ein glückliches Leben. Doch er vergaß Gott. Er verpasste das Entscheidende und Jakobus fragt, was ist denn dein Leben? Jakobus hat uns tatsächlich in seinem Brief, den wir in der Bibel haben, eine ähnliche Geschichte erzählt, wie wir in diesem Traktat auch gelesen haben. Nun, er beschreibt dort in seinem Brief einen Geschäftsmann, der in eine Stadt ging, um Geschäfte zu tätigen, um Handel zu treiben und um Gewinne zu erzielen, was ja alles nicht verkehrt ist, sondern eigentlich eine gute Sache ist. Und er hatte viele Pläne. Er dachte davon, naja, das wird mir sicherlich gut gehen, das Geschäft wird gut anlaufen. Er wird sein Geschäft ausbauen, er wird viel mehr Leute einstellen und wahrscheinlich wird er sich sogar in anderen Orten auch noch mehr ausbreiten. Aber das Problem des Mannes war, dass Gott in seinen Plänen nicht vorkam. Er hatte Gott vergessen. Und ich werde diese Frage noch häufiger wiederholen. Ist dein Leben vielleicht auch so? Ist dein Leben vielleicht leer und bedeutungslos, weil Gott keine Rolle in deinem Leben spielt? Vielleicht ist dein Leben mit Aktivitäten gefüllt und trotzdem weißt du in deinem Inneren, dass es nicht das Leben ist, nach dem du dich eigentlich immer gesehnt hast und von dem du immer geträumt hast. Und Jakobus, der Apostel, der den Brief geschrieben hat, der stellt nicht nur die Frage, was ist dein Leben, sondern er beantwortet sie auch gleich. Er sagt, ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Also, wie beim Kochen im Topf, erscheint kurz ein Dampf, der dann aber relativ rasch verschwindet. So ist unser Leben. Zuerst ist das Leben sichtbar, wie der Dampf. Aber es gibt auch das Unsichtbare. Und wenn der Dampf nicht mehr gesehen wird, dann hat er nicht aufgehört zu existieren. Und genauso ist es auch mit unserem Leben, das sichtbar ist und dann irgendwann einfach verschwindet. Und wie der Dampf hat auch das Leben nicht aufgehört zu existieren. Es hat nur seine Form geändert. Der Dampf wird in die Atmosphäre aufgenommen und die Bibel sagt, dass unser Leben in einem anderen Bereich weitergeht. In einem unsichtbaren Bereich weitergeht. Die Bibel sagt nämlich, dass es einen unsichtbaren Bereich gibt, der genauso real ist wie der sichtbare. Und dann fügt die Bibel noch nach dieser Feststellung Folgendes erklärend hinzu. Sie sagt, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Die Bibel sagt uns also, weil dein Leben sichtbar ist und damit zeitlich ist, solltest du dafür sorgen, dass du nicht nur für die Dinge lebst, die sichtbar sind. Ja? Das wiederhole ich gerne noch einmal. Du solltest dafür sorgen, dass du nicht nur für die Dinge lebst, die sichtbar sind. Und diese Lektion sollte jeder von uns so schnell wie möglich lernen. Du lebst nicht nur dafür und du solltest dafür sorgen, dass du nicht nur für die Dinge lebst, die du sehen kannst. Weil die meisten Menschen leben nur für die Dinge, die man sehen kann. Und dabei können die Motive, warum sie das tun, durchaus auch lobenswert sein. Da sagt zum Beispiel einer zu mir, ich lebe für meine Frau. Oder ich lebe für meine Kinder. Ich lebe für meine Familie. Sie sind der Sinn in meinem Leben. Das habe ich so oft gehört. Und das ist durchaus lobenswert. Das ist gar nicht zu verurteilen. Das ist gar nicht negativ. Überhaupt nicht. Aber dann sterben die Leute, für die ich lebe. Oder sie verlassen einen, die Leute, für die ich lebe. Und ihre Bedeutung verliert sich in unserem Leben. Und was ist denn dann? Wie geht es dann weiter? Andere Menschen wollen so viel Geld wie möglich verdienen. Aber ich will mal sagen, egal ob es um Beziehungen oder um materielle Dinge geht, die meisten Menschen leben für Dinge, die man anfassen oder die man fühlen kann. Für die sichtbaren Dinge. Und dabei denken sie in der Regel nicht an das Unsichtbare. Und deswegen noch einmal an dieser Stelle die Frage, wofür lebst du eigentlich? Für die sichtbaren Dinge? Und egal von welcher Perspektive aus betrachtet, der unsichtbare, der geistliche Bereich, ist natürlich der größere Bereich. Und ich will euch auch gerne sagen, warum ich das glaube. Warum der geistliche, der unsichtbare Bereich der größere ist. Weil die Bibel sagt uns zum Beispiel, dass Gott Geist ist. Du kannst Gott nicht sehen. Du kannst Gott auch nicht berühren. weil er Geist ist und weil er selbst sagt, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt und von keinem Menschen gesehen werden kann. Aber nur weil man ihn nicht anfassen und ihn nicht sehen kann, heißt das nicht, dass er nicht real ist. Er ist mit Sicherheit die größte Realität von allen. Und außerdem haben auch wir Menschen natürlich einen Geist, weil Gott uns geschaffen hat. Wir können unseren Geist auch nicht sehen, aber wir haben ihn trotzdem. Gott hat ihn uns gegeben und er ist Teil von uns, der nach dem physischen Tod weiterleben wird. Na, vielleicht denkt da jemand, naja, ich habe Gott noch nie gesehen und ich habe auch meinen Geist noch nie gesehen. Aber das liegt eigentlich vielleicht sogar nur daran, dass wir nach dem Prinzip leben, sehen ist Glauben. Also nach dem Motto, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber die Bibel sagt uns, dass es genau andersherum sein sollte. Die Bibel sagt uns, Glauben ist Sehen. Nicht Sehen ist Glauben, ich glaube nur das, was ich sehe, sondern die Bibel sagt, Glauben ist Sehen. Wir müssen also die Brille des Glaubens aufsetzen, wenn wir das Unsichtbare sehen wollen. Der Teufel, der Widersacher Gottes, Satan oder es gibt so viele verschiedene Begriffe, Vater der Lüge und so weiter. Der Teufel, der in der Bibel auch der Gott dieser Welt genannt wird, der will die Menschen täuschen, damit das Licht des Evangeliums Gottes sie nicht erreicht und sie nicht errettet werden. Die Bibel beschreibt das im 2. Korintherbrief im Neuen Testament und sagt, die redet davon, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. Das ist der Wunsch, das ist der Plan, das Ziel des Widersachers Gottes. Die Menschen, deren Denken so zu verdunkeln, dass das Licht des Evangeliums Gottes nicht in ihre dunklen Herzen fällt. Ich habe das an einer anderen Stelle, in einer anderen Botschaft einmal versucht zu erklären, mit einem Beispiel aus der Welt der Fotografie. Früher, vor 100 Jahren, dann rannten die Fotografen mit so einer riesen Maschine durch die Gegend. Auf drei Beinen stand das und wenn dann ein Foto gemacht wurde, dann verschwand der Fotograf plötzlich unter einem Tuch. Und zwar war dieses Tuch in der Regel dick und schwarz. Es war lichtundurchlässig. Und dann... Und ich benutze dieses Beispiel gerne, um das zu zeigen, was die Strategie des Widersachers Gottes ist. So ein lichtundurchlässiges Tuch liegt über unser Denkvermögen, sodass von außen der Lichtglanz, so wie Paulus da schreibt, der Lichtglanz des Evangeliums nicht in unser dunkles Herz hineinfallen kann. Aber Gott in seiner Gnade, weil er uns Menschen so liebt und weil er will, dass die Menschen gerettet werden und dass sie sich retten lassen, der schenkt verschiedene Momente im Leben eines jeden Menschen, wo Gott selbst diesen Vorhang, diesen lichtundurchlässigen Vorhang, ein Stückchen zur Seite zieht. Und dann mit dem Lichtglanz des Evangeliums, und ich vergleiche das manchmal mit einem Laserstrahl, mit diesem Laserstrahl in das dunkle Herz hineinleuchten von einem Menschen. Vielleicht hat Gott bei dem einen oder anderen von euch gestern Abend in das dunkle Herz hineingeleuchtet und plötzlich durch dieses Licht Gottes erkennt der Mensch, oh Mann, ich bin verloren, weil ich ein Sünder bin. Ich bin verloren. Aber er sieht nicht nur durch diesen Lichtglanz des Evangeliums, dass er verloren ist, weil er ein Sünder ist, sondern er sieht noch etwas durch den Lichtglanz des Evangeliums. Er sieht das Kreuz des Herrn Jesus, dass der Herr Jesus am Kreuz hing, um für diese Sünden zu bezahlen. Und das, liebe Freunde, das ist eigentlich der Moment, den Gott in jedem Leben schenkt, weil er jeden Menschen liebt und retten will. Das ist der Moment, wo der Mensch reagieren muss. Wenn das Licht des Evangeliums in das Herz fällt und er sieht, dass er ein Sünder ist und vor Gott keine Chance hat, und wenn er das Kreuz sieht, wo der Herr Jesus die Strafe, die Bezahlung für diese Sünden bezahlt hat, das ist der Augenblick, wo er sich entscheiden muss. Herr, rette mich. Herr, vergib mir meine Schuld, meine Sünden. Herr, nimm mein Leben. Das ist der Augenblick, wenn das Licht in sein dunkles Herz fällt. Na, Gott hat uns geschaffen mit der Fähigkeit, freie Entscheidungen treffen zu können. Darüber habe ich gestern Abend kurz gesprochen. Und Gott respektiert auch unsere freie Entscheidung. Und er stellt uns durch dieses Licht in diese Entscheidung, den Herrn Jesus anzurufen: Herr, rette mich, erbarme dich über mich. Und Gott lässt jedem Menschen die Freiheit zu sagen: jetzt noch nicht, morgen vielleicht, nächste Woche, nächstes Jahr, wenn nochmal eine Evangelisation hier ist, den bitte ich ein bisschen, dann vielleicht, aber heute nicht. Gott respektiert das, weil er uns geschaffen hat mit unserer Persönlichkeit. Und dann geht der Vorhang wieder zu. Dann geht der Vorhang wieder zu. Und der Lichtglanz des Evangeliums kommt nicht in unser Herz hinein. Und dann kannst du so viele Predigten hören, egal von wem, so viel du willst. Solange das Licht des Evangeliums nicht in dein dunkles Herz kommt, kannst du dich gar nicht erretten lassen. Bis Gott noch einmal Gnade schenkt. Und dafür beten Gläubige, weil die kennen Leute, die so nah davor stehen, diese Entscheidung für den Herrn Jesus zu treffen. Und sie beten dafür, dass Gott ihnen noch einmal die Möglichkeit gibt. Und Gott gibt die Möglichkeit dann vielleicht noch einmal und zieht den Vorhang noch einmal weg. Und was ich damit sagen will, ist, dass die Entscheidung, ob du dich erretten lassen willst, die liegt gar nicht bei dir, sondern die liegt bei Gott. Ob er diesen Vorhang, den der Widersacher Gottes über dein Denken gelegt hat, ob Gott diesen Vorhang, du hast es richtig gemacht, zur Seite zieht. Zur Seite zieht. Und wenn Gott das tut, und das tut er bei jedem Menschen, vielleicht heute bei einem von euch, dann ist die Zeit da, wenn du siehst, ja, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, dann ist die Zeit, dich zu entscheiden. Das ist die Stunde der Entscheidung. Dass du dann sagst: Herr, ich nehme das an, was du mir anbietest. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Gnadengeschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Angebot Gottes. Du musst diese Entscheidung treffen: ja, ich will dieses Geschenk annehmen. Das ist eine bewusste Willensentscheidung. So, also ich hab damit angefangen, bin ich ein bisschen von dem Thema weggekommen, um euch zu zeigen, was Paulus hier schreibt. Den Ungläubigen, bei denen hat der Gott dieser Welt den Sinn verblendet, damit der Lichtglanz des Evangeliums nicht in ihre Herzen hineinfällt. Aber wenn Menschen Gottes Wort, der Bibel, glauben und wenn sie die Bibel anfangen zu lesen, dann werden sie das unsichtbare Reich plötzlich sehen und sie werden erkennen, dass es einen Gott gibt und sie werden erkennen, dass wir einen Geist haben und sie werden auch erkennen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das geschieht alles, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Deswegen bin ich manchmal schon dankbar, wenn nach so einer Evangelisation, wenn der ein oder andere sich vorgenommen hat, ich beginne jetzt einmal in der Bibel regelmäßig zu lesen und drüber nachzudenken. Und vielleicht, wenn du da noch jemanden hast an deiner Seite, einen Nachbarn, einen Freund oder in der Familie vielleicht sogar noch, der mit dir zusammen die Bibel liest, das ist wunderbar, weil dadurch werden deine Augen des Herzens geöffnet. Seht mal, wenn sich unser Leben nur auf das Sichtbare beschränkt, dann bedeutet das auch, dass wir wie die Tiere sterben. Dann wird unser Leben wie eine Kerze ausgeblasen und das war es dann. Oh, das habe ich so oft gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, wisst ihr, 1,80 Meter unter der Grasnarbe ist Schluss. Danach kommt nichts mehr. Nun, Leute, die das glauben, und das sind so viele in unserer Gesellschaft, sehr viele, Leute, die das glauben, die glauben auch, dass sie sich nie für das, was sie getan haben, irgendwo vor irgendwem verantworten müssen. Und da ist es im Grunde genommen, liebe Freunde, sehr naheliegend, dass man nicht an das Unsichtbare glaubt, nicht an das Geistliche glaubt, oder ich sollte eher sagen, dass man es nicht wahrhaben will. Damit will ich mich gar nicht beschäftigen, dass da jemand ist, vor dem ich mir Rechenschaft abzulegen habe. Ich will es einfach nicht wahrhaben. Dann ist man im Grunde genommen wie dieser Beduine, von dem ich mal gelesen habe, der in der Nacht in seinem Zelt hungrig aufgewacht ist. Dann hat er sich eine Kerze angezündet und hat dann einige Datteln gegessen, die da vor seinem Bett lagen, weil er so einen Hunger hatte. Aber dann merkte er plötzlich, die schmecken aber ganz komisch, die Datteln. Und dann hielt er das Licht seiner Kerze hoch und dann sah er, wie 3 Würmer bei den Datteln herumgekrabbelt sind. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat, der Beduine? Ihr werdet es kaum glauben. Er hat die Kerze ausgeblasen und hat die Datteln weitergegessen. Er wollte sich nicht der Realität stellen. Und so geht es vielen Menschen mit dem Tod und mit der Sterblichkeit. Sie wollen sich nicht der Realität stellen. Aber die Bibel sagt, es gibt ein unsichtbares geistliches Reich, das wir nicht sehen können. Aber auch wenn man es noch so heftig leugnet, wird dieses unsichtbare Reich nicht aufhören zu existieren. Also wenn der Dampf, von dem der Jakobus gesprochen hat, wir haben es schon gelesen, unser Leben ist wie ein Dampf, wenn der Dampf verschwunden ist, dann existiert H2O immer noch. Ist doch klar, ja? Man kann Gott nicht sehen. Man kann auch seine eigene Seele nicht sehen. Aber das bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt. Egal wie oft ich mir selber sage, ist alles nur Einbildung. Ist alles Quatsch. Braucht man nicht dran zu glauben. Wenn man nämlich stirbt, dann stellt man schlagartig fest, dass es doch real ist, dass es stimmt. Aber dann ist nichts mehr zu ändern, Leute. Dann ist der Zug abgefahren, wenn ich es mal so sagen darf. Manchmal erlebt man, dass die Realität des Unsichtbaren durch das Sichtbare hindurch leuchtet, hindurch scheint. Da erlebt man zum Beispiel eine Tragödie, wie eine schlimme Krankheit, oder einen ganz schlimmen Unfall, und dann fängt man plötzlich an, seine eigene Sterblichkeit und seine eigene Vergänglichkeit deutlich zu erkennen. Dann kommen auf einmal so Fragen innerlich hoch, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein, was das Leben ausmacht. Ja, durch den Tod oder durch die Krankheit eines nahestehenden Menschen wird uns manchmal bewusst, dass es doch eigentlich mehr geben müsste, als das, was wir vor unseren Augen sehen und was uns manchmal so innere Not bereitet. Und dann stellt man manchmal auch die Frage, wozu eigentlich das alles? War es das jetzt schon, dass wir am Ende sind? Aber vielleicht versucht Gott, unser Schöpfer, durch solche Ereignisse, durch solche Katastrophen, durch solche schlimmen Dinge, vielleicht versucht er dadurch nur, uns für die geistliche Realität wach zu machen. Dass wir anfangen, darüber nachzudenken. Was ist denn, wenn du morgen früh nicht mehr aufwachst? Was ist denn, wenn du nächste Woche einen Unfall hast, der tödlich endet? Was ist denn dann? Seht mal, C.S. Lewis, ein gläubiger Autor, Schriftsteller, der hat einmal gesagt, Leiden sind das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzuwecken. Manchmal geht Gott solche Wege, um uns einfach an einen Punkt zu bringen, wo wir stillstehen, wo wir anfangen nachzudenken und zuzuhören, was Gott uns sagt. Vielleicht durch ein Traktat oder durch eine Broschüre oder durch ein Gespräch mit einem Nachbarn oder einem Freund oder einem Familienmitglied. Seht mal, unser Leben hier auf der Erde gehört wie alles andere zur sichtbaren Welt. Aber es gibt eben auch eine unsichtbare Wirklichkeit. Und da ist ein gutes Beispiel die Tragödie von der Titanic, die im April 1912 im Atlantik versunken ist. Da waren am Anfang alle berauscht über das Wunder der Technik und die Passagiere genossen voller Freude die Jungfernfahrt. Als es dann plötzlich passierte, sie stießen auf einen Eisberg und alles in dem Leben aller Leute auf dem Schiff, alles änderte sich schlagartig. Schlagartig, von einer Sekunde zur anderen hat sich alles geändert. Und auf einmal sangen sie keine Partylieder mehr, sondern jetzt spielte die Kapelle, und das ist berichtet von Leuten, die überlebt haben, von da an spielte die Kapelle bis zum Untergang nur noch dieses eine Lied, näher mein Gott zu dir, näher zu dir. Was war denn da passiert? Na, ich kann euch sagen, die unsichtbare Wirklichkeit ist in das Sichtbare eingebrochen. Von einem Schlag zum anderen, von einer Sekunde zu der anderen war nichts mehr so wie vorher bei allen Menschen an Bord dieses Schiffes. Plötzlich fingen die Leute an zu erkennen, dass alles, was so aussah, als wäre es von Bedeutung, überhaupt keine Bedeutung mehr hatte. Das, was unsichtbar und was ewig ist, das war plötzlich ganz nahe dabei. Das war plötzlich da. Und deswegen, liebe Freunde, alles, was wir um uns herum sehen, ist nur ein vorübergehender Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Unser Leben ist sichtbar. Aber merkt euch, es gibt auch eine unsichtbare Wirklichkeit. Oder ich könnte auch sagen, unser Leben ist kurz. Aber merkt euch, es gibt auch eine Ewigkeit. Und die Bibel verwendet noch andere Bilder als Dampf, um die Vergänglichkeit des Lebens zu beschreiben. Zum Beispiel der alte Hiob, der vergleicht unser Leben mit einem Weberschiffchen. Wisst ihr, was ein Weberschiffchen ist? Wenn man Teppiche webt, das wird dann durch die Fäden so durchgeschossen. Das mit einer hohen Geschwindigkeit rast das von einer Seite immer wieder zur anderen und so weiter. Da schreibt es im Buch Hiob, lesen wir im Kapitel 7, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Das ist so plastisch dargestellt, das kann jeder verstehen. Er redet über unser Leben, wie schnell das vorbeirauscht. Wir haben uns noch nicht umgeschaut und dann sind schon die nächsten Jahre wieder vorbei. Wir haben gerade die Schokolade Osterhasen weggeräumt, da kommen dem Aldi schon die Weihnachtsmänner Schokolade in die Regale. Das geht so schnell vorbei und wir fragen uns, ist das Jahr schon ganz vorbei? Sind wir jetzt schon bald wieder in der Adventszeit? Und wir merken, wie das Leben an uns vorbeirauscht. Oder der Psalmist, der sagt, dass unser Leben nicht länger ist als die Hand eines Mannes. Psalm 39, Vers 6, da heißt es, siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch. Da ahnen wir auch wieder so etwas. Wir spüren es fast. Wir können es gar nicht richtig packen, aber wir merken, dass das Wort Gottes uns aufmerksam macht auf die Vergänglichkeit unseres Lebens und wie schnell unser Leben vorbeirauscht. Und das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Seht mal, der erste Mensch, Adam, der wurde von Gott geschaffen. Und er wurde mit einem nicht endenden Leben ausgestattet. Und Gott hauchte Adam an. Und Adam wurde durch das Anhauchen Gottes zu einer lebendigen Seele. Und obwohl Adam nach seiner Schöpfung sündigte, wurde er trotzdem immer noch nach dem Zeugnis der Bibel 930 Jahre alt. Das ist ein separates Thema, das ist auch so, geht in die naturwissenschaftliche Reihe hinein, würde ich gerne mal drüber reden, aber ich will das nur erwähnen. Er hatte, obwohl er gesündigt hatte, noch 930 Jahre gelebt. Und Mose, nach ihm, der kam ja viele Jahrhunderte nach Adam, Mose lebte 120 Jahre. Und Mose schreibt in seinem Psalm, dass unser Leben nur etwa 70 oder 80 Jahre dauert. Psalm 90, die Tage unserer Jahre, schreibt Mose, sind 70 Jahre. Und wenn in Kraft, dann 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Und wenn ich diese Bibelstellen vor uns stelle, mit von Hiob und von Ding, dann muss man sich die Frage natürlich stellen, widerspricht sich das denn nicht? Adam und Moses und dann, was Moses dann in diesem Psalm sagt, ist da nicht ein Widerspruch in sich selbst? Aber ich sage, nein, das ist überhaupt kein Widerspruch. Es bedeutet einfach, dass unsere Lebenszeit durch die Auswirkungen der Sünde beschnitten wurde. Nun, wir alle wissen, wenn wir uns in den Nachrichten regelmäßig informieren, dass die Medizin und die Technologie alles Mögliche tun, ihr Bestes geben, um den Prozess des Alterns zu verlangsamen. Aber den Tod ausrotten, das werden sie niemals lernen. Das werden sie niemals lernen, weil der Tod das Urteil Gottes über die Sünde ist. Der Tod ist das Urteil Gottes über die Sünde. Deshalb ist das Leben so kurz, weil in unseren Herzen eine unheilbare Krankheit schlummert. Und die Bibel klärt uns auf, wie es dazu kam. Und da bei dieser Erklärung, wie das dazu kam, dass in uns allen diese tödliche Krankheit schlummert, geht die Bibel zurück bis an den Anfang, bis zum ersten Menschen Adam. Und dann lesen wir im Neuen Testament, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Die Frage hatte ich gestern auch schon mal gestellt. Ist dann jemand hier, der von sich meint, er hätte noch nie gesündigt? Na, mir ist noch keiner aufrichtigerweise begegnet, der das ernstlich von sich behauptet hat. Und ich vermute auch heute Abend wird das keiner wagen, das zu sagen. Also, Adam hat im Garten Eden Gottes Wort nicht vertraut. Und deswegen ist mit seinem Erbgut, das was wir gerade gelesen haben, durch sein Erbgut ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist einfach so, egal wie fromm ihr aus der Wäsche guckt, ihr seid alle Sünder, jeder einzelne von euch. Seht mal, und Salomo, er soll ja der weiseste Mann gewesen sein, der gelebt hat, Salomo hat völlig recht, wenn er feststellt im Prediger 7, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. Das stimmt doch auch. Das trifft auch auf dich zu. Egal wie gut und anständig du bist. Seht mal, jeder von uns sündigt. Und das Schlimme ist, wir wissen es auch alle. Wir wissen es ganz genau. Wir sündigen in Gedanken, in Worten und in Taten. Und das, liebe Freunde, ist auch der Grund, warum jeder von uns sterben wird. Nein, ich rede jetzt nicht von der Entrückung. Gott hat da eine Ausnahme gegeben, wenn er wiederkommt. Aber ich rede ganz allgemein. Das ist es, warum jeder von uns sterben wird, weil der Preis für die Sünde der Tod ist. Das ist die Bezahlung für die Sünde. Die hat sich kein Mensch, kein Papst, kein Theologieprofessor ausgedacht, sondern Gott hat das festgelegt, dass der Preis für die Sünde der Tod ist. Gottes Wort sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich hatte das gestern schon einmal erwähnt und ich will es, weil heute doch eine Reihe Leute dabei sind, die zum ersten Mal hier sind, damit die das auch verstehen, worum es geht. Die Bibel sagt hier, der Lohn, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht der Friedhof gemeint, wenn die Bibel von Tod redet. Das macht uns schon Mühe genug, wenn wir uns verabschieden müssen von einem Menschen, den wir lieb gewonnen haben und der dann von uns gegangen ist. Sondern Tod in diesem Zusammenhang bedeutet Trennung von der Quelle des Lebens. Das ist Tod. Und die Quelle des Lebens ist Gott. Tod bedeutet also Trennung von Gott. Und wenn Sünde, und jetzt passt genau, hört genau zu, wenn Sünde zur Trennung von Gott führt, dann ist es doch logisch, dass diese Sünde beseitigt werden muss, bevor du hier stirbst, bevor du hier die Bühne verlässt. Weil wenn du stirbst mit deinen Sünden bei dir, dann wird diese Trennung von der Quelle des Lebens, diese Trennung von Gott, die wird festgeschrieben. Wisst ihr, wie lange? Für ewig, liebe Freunde. Für ewig. Für immer getrennt von Gott in der Hölle. Das ist so tragisch. Da verstehe ich manchmal nicht, dass Leute gleichgültig damit sind und dann einfach nach Hause gehen. Ohne nochmal nachzufragen, ohne noch einmal darüber reden zu wollen. Da hängt doch so viel dran, Leute. Eure Ewigkeit hängt da dran. Da kann man doch nicht einfach darüber weggehen. Da muss man doch zumindest mal Stille halten und anfangen nachzudenken. Könnte das stimmen, was da gesagt wird? Seht mal, unser Leben ist kurz. Und es gibt eine Ewigkeit. Unser Leben ist kurz und es gibt eine Ewigkeit. Und ich sage euch eins, der Teufel, der Widersacher Gottes, wird euch eine Menge Lügen verkaufen, dass es keine Ewigkeit gibt. Und dass es keinen Himmel gibt. Und dass es keine Hölle gibt. Aber der Tod selbst und unsere Friedhöfe, die sprechen eine deutliche Sprache dafür, dass es Sünde gibt und dass unsere Sünden Konsequenzen nach sich ziehen. Und der Herr Jesus, er war bereit, diese Konsequenzen, die unsere Sünden nach sich ziehen, er war bereit, diese Konsequenzen an unserer Stelle zu tragen, zu übernehmen. Deswegen lesen wir in der Bibel, im Philipperbrief, im Neuen Testament, Jesus nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist so eine klare Aussage. Seht mal, im Alter von etwa 33 Jahren ging der Herr Jesus ans Kreuz und er schmeckte den Tod für jeden Menschen. Dort am Kreuz bezahlte der Herr Jesus den Preis für jede Sünde. Seht mal, viele Jahre, nachdem ich gläubig geworden bin, 1964, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben, ich habe mich zu dem Herrn Jesus hin bekehrt, 1964, da war ich 17 Jahre alt. Viele, viele Jahre später habe ich eine Bibelstelle, eigentlich um genau zu sein, das waren noch gar nicht so viele Jahre her jetzt in der Vergangenheit, vielleicht waren es 8 Jahre oder 9 Jahre her, als ich eine Bibelstelle, die ich schon jahrelang gut kannte, die finden wir im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die habe ich am Anfang nie richtig verstanden. bis das bei mir richtig gesickert ist, bis das bei mir hier oben reingegangen ist und ins Herz. Da wird über den Herrn Jesus gesagt, er ist unsere Sühnung. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Du hast es gerade aufgeschlagen. Kannst du es lesen im Dunkeln, Rudolf?
Ja.
Dann lies es mal. Jetzt Vers 2.
Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.
Danke. Habt ihr gehört? Der Herr Jesus ist die Sühnung und Sühnung heißt Bezahlung. Der Herr Jesus ist die Bezahlung für unsere Sünden, für meine Sünden. Das habe ich vor 55 Jahren oder 56 oder 57 Jahren habe ich das kapiert. Aber was hier steht, war, er ist die Bezahlung für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das heißt, liebe Freunde, das ist so gewaltig, das traue ich mich kaum auszusprechen vor Ehrfurcht. Der Herr Jesus hat für jede Sünde auf der ganzen Welt bezahlt. Deswegen muss kein Mensch, auch du nicht, für irgendeine Sünde, egal ob das Mord, Vergewaltigung oder was auch immer, kein Mensch muss wegen seiner Sünde in die Hölle. Geht aufgrund seiner Sünden verloren für ewig. Weil der Herr Jesus bezahlt hat. Verloren gehen die Menschen nur wegen ihrem Unglauben. Der Unglauben bringt die Menschen in die Hölle. Weil sie ihr Leben dem Herrn Jesus nicht anvertrauen. Und dafür mache ich Werbung. Du musst dein Leben dem Herrn Jesus, egal was in deinem Leben schiefgelaufen war, egal was für schlimme Dinge du gemacht hast. Oh, wir haben Leute getroffen, die haben abgetrieben und sind ihr Leben nicht mehr glücklich geworden. Aber Gott hat alle Sünden bezahlt. Der Herr Jesus hat alles bezahlt. Du musst nur zu ihm kommen und ihm glauben, ihm vertrauen, ihm dein Leben anvertrauen. Das ist das, was uns rettet. Durch Gnade. Gnade heißt unverdiente Zuwendung Gottes. Durch Gnade seid ihr errettet. Mittels des Glaubens. Der Glauben, das Vertrauen, das ist das Mittel. Das ist praktisch die Kelle, die Schöpfkelle, mit der ich am Meer der Gnade stehe und rausschöpfen kann, so viel ich will, weil das Meer der Gnade nie zur Neige geht. Und wir brauchen alle Gnade, auch die Gotteskinder, auch die echten Christen hier im Saal. Wir leben alle aus dieser Gnade Gottes. Also der Herr Jesus hat bezahlt am Kreuz. Die Bibel berichtet uns ja, er hat bezahlt, was niemand von uns bezahlen konnte. Diese Trennung von Gott, weil die Bibel berichtet uns ja, wie er am Kreuz hing und wie er geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? An dieser Stelle, da nahm er unseren Platz ein, liebe Freunde. Und das beweist mir mehr als alles andere, dass wir Sünder sind. Oder glaubt einer von euch wirklich ernsthaft von euch, dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, seinen einzigen Sohn senden würde ans Kreuz, wenn wir uns nicht auf dem Weg in die Hölle befinden würden. Wir alle. Aber deswegen hat er seinen Sohn geschickt, damit er einen Ausweg findet. Deswegen schreibt Johannes in seinem Brief, oder der Petrus schreibt in seinem Brief, damit er uns zu Gott führe. Das war der Auftrag, den der Herr Jesus mitgenommen hat aus dem Himmel, damit er uns zu Gott zurückbringt, zu Gott führe. Seht mal, mir gefällt die Vorstellung von Hölle nicht, aber Hölle ist real, liebe Freunde. Ich habe eine Botschaft oder mehrere Botschaften, eine ganze Stunde predige ich nur über die Hölle, weil das so ein furchtbarer Ort ist. Und Gott will nicht, dass einer von seinen Geschöpfen, von seinen geliebten Menschenkindern dort endet, weil er die Hölle gar nicht für die Menschen gemacht hat. Matthäus 24, Vers 61, glaube ich, steht da, dass die Hölle gemacht ist für den Teufel und seine Engel. Dafür ist. Aber wir haben die Seite gewechselt. Und Gott will uns zurückholen auf die richtige Seite. Seht mal, mir gefällt die Vorstellung von Hölle nicht, aber sie ist real, liebe Freunde. Und deshalb musste mein Erretter bluten und sterben. Deshalb hing er am Kreuz. Deshalb hat er den Preis bezahlt, den niemand von uns bezahlen konnte. Deshalb wurde der Sohn Gottes von Gott im Himmel verlassen. Unser Leben gehört zum sichtbaren Bereich. Aber es gibt auch einen unsichtbaren Bereich. Dein Leben ist kurz, aber es gibt auch eine Zeit danach. Es gibt eine Ewigkeit, liebe Freunde. Und weil das stimmt, gibt es zwei Dinge, die ich jedem von euch zum Schluss ernstlich sagen möchte. Erstens, du musst dich mehr mit dem Unsichtbaren als mit dem Sichtbaren beschäftigen. Du musst dich mehr um das Unsichtbare kümmern als um das Sichtbare. Und ich hoffe, das hat jeder von euch mittlerweile verstanden. Seht mal, im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, da erzählt der Herr Jesus die Geschichte von einem reichen Bauern. Na, das war kein Kummerbetrüger. Der hat nicht die Steuer betrogen oder was auch immer. Der war aber so erfolgreich, dass er seine Scheunen niederreißen und größere bauen wollte, um seine Riesenernte auch richtig einfahren zu können. Und dieser Mann, der sorgte für das Sichtbare, aber er ignorierte das Unsichtbare. Gott war weder in seinen Gedanken, noch war Gott in seinen Plänen. Und dann geschah das Tragische. Gott kam eines Nachts zu diesem Mann. Und Gott sagte ihm, wir können das nachlesen, Lukas 12, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Und meine Frage ist an jeden von euch, was wäre denn, wenn Gott heute Abend zu dir kommen würde? Was wäre denn dann? Du hast Pläne gemacht. Vielleicht einen kleinen Urlaub, vielleicht ein schönes Auto oder deinen Ruhestand mit deinen Enkelkindern und vielleicht Urenkeln zu genießen, zu verbringen oder dir das zu gönnen, was du dir eigentlich immer schon gewünscht hast. Was wäre denn, liebe Freunde, wenn Gott heute Nacht zu dir kommen würde und zu dir sagt, es ist egal, was du vorhast, du Narr. Heute Nacht werde ich deine Seele holen, diesen unsichtbaren Teil von dir, den du ignoriert und unbeachtet gelassen hast, und dann wirst du in die Ewigkeit eintreten. Wo wirst du dann sein? Habt ihr dafür gesorgt oder seid ihr euch nicht ganz sicher? Darum sagte der Herr Jesus einmal in Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus an die Christen in der Stadt Kolossä, er schreibt da, sinnet auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Und nach dem, was wir heute Abend gehört haben, könnte ich auch diesen Satz so übersetzen. Sinnet auf das, was unsichtbar ist und nicht auf das, was sichtbar ist. Darum geht es. Wofür lebst du? Was ist dein Leben? Was ist der Sinn deines Lebens? Für welche Welt sorgst du? Oder ich könnte fragen, für welche Welt lebst du? Du solltest mehr für das Unsichtbare als für das Sichtbare sorgen. Und ich bin sicher, dass du für deine Zukunft gesorgt hast. Du hast Rentenansprüche, du hast die Versicherungspolice, und wenn du stirbst, dann ist wahrscheinlich für jeden um dich herum auch gesorgt. Aber ich frage dich, hast du auch für dich gesorgt? Einige Leute, die ich kennengelernt habe, die sind nüchtern genug, um sogar ihre eigene Beerdigung zu planen. Und die legen Geld beiseite und die erzählen dann dem Geistlichen sogar, welche Lieder in der Kapelle gesungen werden sollen. und doch vernachlässigen sie ihre Seele. Gott wird vergessen. Ihr einziger Fehler. Gott wird vergessen. Ist das auch dein einziger Fehler? Und vergiss nicht, Gott hat in Christus für das Unsichtbare gesorgt. Er ist in seinem Sohn auf die Welt gekommen, auf diese Erde gekommen. Und er ist in seinem Sohn am Kreuz gestorben und hat damit für deine Sünden bezahlt, damit du gerettet werden kannst. Der Herr Jesus hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung deine Ewigkeit vorbereitet. Aber du musst durch Umkehr und Glauben Anteil daran nehmen. Die Bibel redet davon durch Buße und Glauben. Aber ich benutze dieses Wort Buße immer nur mit Vorbehalt, weil ich römisch-katholisch groß geworden bin. Und ich habe ein sehr krankhaftes Verständnis bekommen, was Buße bedeutet. Wenn ich als kleiner Knirps 6, 7 Jahre ins Kino ging, mein Vater gab uns dann manchmal 20, 30 Pfennig, so kostete ein Wildwestfilm damals in Düsseldorf, da waren viele Tote, viele erschossen und so weiter. Und wenn ich aus dem Kino rauskam, habe ich, weil ich wusste, das ist nicht gut für meine kleine Seele, dann habe ich meine Schuhe ausgezogen, habe Kieselsteine in die Schuhe geworfen, die Schuhe wieder angezogen, bin auf den Steinen nach Hause gelaufen, weil ich büßen wollte für meine Sünde. Und als wir in Mexiko gelebt haben, Mexico City, und wir sind in die Stadt reingefahren, dann kamen wir an der großen Kathedrale de la Maria de Guadalupe vorbei. Ein Riesenplatz, und jedes Mal, wenn wir vorbeifahren, sahen wir alte Männer und alte Frauen auf blutigen Knien über den Platz rutschen, um dort eine Kerze anzuzünden am Altar der Maria. Das ist Buße, und deswegen rede ich manchmal lieber mit anderen Worten und erkläre, was das ist, als Buße, weil ich nicht will, dass irgendjemand meint, er müsste jetzt was tun, um zu büßen. Sondern deswegen habe ich gesagt, du musst durch Umkehr und Glauben Anteil daran nehmen, was der Herr Jesus gemacht hat. Seht mal, dass der Herr Jesus hat sich um das Unsichtbare in deinem Leben gekümmert. Aber du musst daran teilhaben durch bewussten Glauben, durch Vertrauen. Und dazu, liebe Freunde, ist eine bewusste, willentliche Entscheidung notwendig. Das war das Erste, was ich dir mitgeben will am Ende. Das Zweite ist, du solltest dich auf deine Ewigkeit vorbereiten. Nutze dein Leben, um dich auf das vorzubereiten, was kommt. Anstatt das kurze Leben für sichtbare Dinge zu verschwenden, investiere es lieber für die Ewigkeit. Wir hatten ja gelesen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, deine Sünde, und du weißt, dass du ein Sünder bist, deine Sünde zerstört dein Leben. Aber dieser Satz geht ja weiter. Er geht weiter mit dem Satz, aber das Gnadengeschenk Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das bedeutet, ewiges Leben ist ein Geschenk Gottes. Und mit einem Geschenk kann man nur zwei Dinge tun. Man kann es annehmen oder man kann es ablehnen. Und wenn man es einfach wegschiebt und sagt, morgen vielleicht oder nächste Woche, das ist das Gleiche wie ablehnen. Seht mal, am Anfang hatten wir die Frage gestellt, was ist denn der Sinn des Lebens? Und weil das Leben eben sichtbar ist und weil es kurz ist, solltest du dich auf das Unsichtbare vorbereiten, auf die Ewigkeit. Ergreife dieses Geschenk, das Gott dir heute anbietet, indem du dein Herz öffnest und ihn um Vergebung deiner Sünden bittest. Das, liebe Freunde, ist der Sinn des Lebens. Am 8. Oktober 1952 morgens stand in Harrow bei London, da stand der Zug zur Abfahrt bereit, der nach London ging. Vollgestopft mit Reisenden. Alles war bereit zur Abfahrt. Alles war wie üblich in England in dichten Nebel gehüllt. Und da tauchte plötzlich der Nachtexpress aus Schottland auf. Und der raste in voller Fahrt in den vollbesetzten Nahverkehrszug hinein. Und kurz darauf bohrte sich noch ein D-Zug aus London in die auf den Gleisen wild verstreut liegenden Waggons hinein. Und das Unglück wurde immer größer. 112 Tote, 340 Verletzte. Warum ich die Geschichte erzähle, ist einfach. Bei einer Abbildung der Katastrophe in der Tageszeitung The Daily Mirror, da wurde eine tragische Besonderheit mit folgenden Worten kommentiert. Da stand in dem Artikel ein Bild von diesem Unglück, wo diese Eisenbahnwaggons alle so durcheinander lagen. Da wurde mit folgenden Worten dieses Unglück kommentiert. Die Bahnhofsuhr blieb beim Augenblick des Zusammenstoßes stehen und unter der Uhr konnte man auf einem Plakat lesen, Amos 4, Vers 12, mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Das ist ernst, Leute. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Spiele nicht mit deiner unsterblichen Seele, sondern mach dich bereit. Lass Gott nicht umsonst zu deinem Herzen geredet haben, gestern oder heute vielleicht, sondern komme heute noch zu dem Herrn Jesus und öffne ihm dein Herz, dein Leben. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott hat dir nur einen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist das Heute. Deswegen sagt er in seinem Wort, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Heute ist der Tag des Heils. Und wenn du heute dein Leben dem Herrn Jesus übergeben willst, dann tu das, weil Gott dir diesen Tag geschenkt hat, um diese wichtigste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Und du kannst das machen, du kannst dieses Gebet in deinem Herzen sprechen, während wir wieder das Lied singen am Kreuz. Ich komme zum Kreuz, ich suche Gnade bei dir. Das Lied ist wie ein Gebet. Aber das Entscheidende sind, ich hatte das gestern schon mal erklärt, weil jeder kann sich auch alleine bekehren. Ja, ich würde gerne dir eine Hand geben und diesen Schritt zu dem Herrn Jesus mit dir gemeinsam machen. Dass wir gemeinsam unsere Knie beugen. Es sind auch andere da, der Rudolf, der Christian, die gerne bereit sind. Wie heißt du?
René.
René auch. Wenn du bereit bist, geh zu einem dieser Brüder hin und sage, ich will mich bekehren. Ich will heute klar Schiff machen. Ich will diese Worte, du Narr, nicht hören. Aber du kannst es auch alleine machen. Es geht um deine Sünden, die dich von Gott trennen. Nenne Gott deine Sünden. Nenne sie am besten mit Namen, die dir am besten einfallen. Herr, vergib mir meine Sünde, meine Schuld, die ich mir auf mir geladen habe, weil ich mein Leben geführt habe und nach dir überhaupt nie gefragt habe. Herr, vergib mir das. Das erste ist die Vergebung. Du brauchst Vergebung deiner Sünde. Und das zweite ist die Herrschaft deines Lebens. Wer soll dein Leben weiterführen? Na, der Herr des Lebens, der Herr Jesus. Deswegen ist das zweite, Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Ich gebe es dir und führe du mich bis zum Ziel. Das ist das zweite. Was ist das erste?
Vergebung.
Vergebung. Was ist das zweite?
Herrschaft.
Herrschaft. Die Herrschaft des Lebens. Und dann kommt das dritte. Wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann sage ich Danke. Danke, Herr Jesus, dass du bezahlt hast für mich. Für mich persönlich. Rudi, Joas, René, Rudolf, Christian und alle anderen, die das schon getan haben. Aber es ist wichtig, dass du deine persönliche Entscheidung triffst. Herr, ich komme zu dir. Und du kannst es tun mit dem Lied. Dass während wir das Lied singen, dass du in deinem Herzen genau das darüber nachdenkst und dem Herrn anrufst und sagst, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ich komme heute zu dir, weil am Kreuz hast du bezahlt für meine Sünde. Und jetzt komme ich zu dir und bitte dich, dass du mir vergibst und dass du mein Leben in deine Hand nimmst, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Und dann danke ich dir. dass du für mich am Kreuz gelitten hast und gestorben bist. Und wenn du das während wir singen, das in deinem Herzen tust, dann würde ich mich so freuen, wenn du das auch bekannt machst. Weil die Bibel sagt im Römerbrief Kapitel 10, mit dem Herzen, das kann man von außen nicht sehen, mit dem Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ich würde mich freuen, wenn jemand hinterher zu mir oder zu Christian oder zu René geht und sagt, ich habe mich bekehrt, während wir gesungen haben. Weil wir würden gerne weiter einfach Gemeinschaft, Kontakt mit dir pflegen. Wir wollen aufstehen und alle Verse singen und danach will ich mit uns beten. Bitte.